Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Euer wöchentlicher Podcast ist back am Start.
Oh Mann,
ich habe Ellie versprochen. Ich habe Ellie versprochen, diese Einleitung zu machen. Oh Mann, Leute, schön ist es, hier wieder am Start zu sein. Schön ist es, dich am anderen Ende der Leitung zu haben, Julian.
Yes. Ja, ist tatsächlich. Es fühlt sich richtig ungewohnt an, einen Crewcast aufzunehmen. Wir werden euch natürlich heute noch unsere Ausreden auftischen. Aber ab jetzt wieder wöchentlich, oder? Jetzt kein Scheiß.
Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht unseren Plan zu verraten, weil das letzte Mal, wo wir gesagt haben, dass wir zurück Sinn uns wirklich regelmäßig
so
kommt, haben wir die Leute nur enttäuscht. Und die einzige Art und Weise, die Leute nicht zu enttäuschen, ist, keine Versprechen zu machen. Ja gut, man kann seine Versprechen auch einhalten, aber man kann auch einfach keine Versprechen. Das ist einfacher zumindest.
Ja, ich habe auch gerade gar nichts gesagt, also hat auch gar nicht keiner gehört.
Ja. Nee, ich glaube, bei den guten Mikrofonen da hört man alles.
Das ja, Bascho.
Ja, nee, Leute.
Wir sind hier endlich mal wieder zusammen an der Strippe, Felix. Es ist echt so viel passiert. Wo sollen wir denn anfangen? Wir machen ein kurzes Roundup, oder?
Ja, wollen wir mit den. Also, will die Ausreden überhaupt irgendjemand hören? Leben ist halt passiert, ne? Also, irgendwie, ich glaube, wir haben einfach auf die schmerzhaft möglichste Art und Weise erfahren, dass es im Leben eines Hausrenovierers und eines frisch gewordenen Familienvaters halt nicht immer ganz so leicht ist, die wöchentlichen Aufnahmetermine einzuhalten. Und auch wenn jetzt natürlich auch eine lange Aneinanderkettung an wirklich absurden Ereignissen dazu geführt hat, dass es jetzt so lange gedauert hat, ist es doch im Endeffekt wurscht. Es hat lange gedauert. Mal war der eine krank, dann war der andere krank, dann war Julian in China unterwegs, dann war diese, jene, irgendwie war immer irgendwas und es war jede Woche irgendwie das neue Spiel. Oh, nehmen wir eigentlich heute auf? Okay. Ja, liegt in der Vergangenheit. Lass einen Haken dran machen. It is what it is.
Ja, und weißt du, ab einem gewissen Punkt war es dann auch schon so eine große Zeit ohne Crewcast. Ich glaube, manchmal ist dann tatsächlich so ein Versprechen mit einem Upload-Zeitraum schon hilfreich, um es halt auch durchzuziehen, ne? Also sind wir auch mal ganz ehrlich. Aber ja, du hast schon recht. Also ist ja echt verrückt, was hier alles abgeht und bei dir natürlich auch. Und da ist natürlich immer, wenn man irgendwie in Zeitdruck gerät, schnell gesagt, ja, können wir den Crewcast doch mal eine Woche verschieben? Und ja, so sollte das eigentlich nicht sein.
Ja, da muss man halt auch einfach so realistisch sein. Da können wir ganz ehrlich auch mit euch sein. Leute, für uns ist halt der Crewcast schon auch ein Passionsprojekt, ne? Wir verdienen jetzt nicht Geld groß mit dem Crewcast. So, das ist die Sachen, die uns Geld bringen, so, was unser Job ist, ist halt YouTube. So, das funktioniert und das muss laufen. Da haben wir Kunden, da haben wir Verträge, da haben wir Deadlines, die eingehalten werden können. Und im Zweifelsfall sagt man dann halt lieber den chilligen, entspannten Call mit seinem Buddy ab, als einen Kunden zu vertrösten, dass er jetzt noch mal ein paar Tage länger auf die Abgabe warten muss. Und das ist dann halt manchmal so und das tut uns auch leid und ist auch selber nicht schön für uns irgendwie, aber wie gesagt, scheiß drauf, komm, Haken dran. Julian, was mich wirklich interessiert, ist, was bei dir jetzt eigentlich der aktuelle Stand ist. Es ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich bei dir zu Hause am Start war und da gesehen habe, was so abgeht und so, will ich jetzt einmal hören, so was ging denn so bei dir? Was ging die letzten 2 Monate? Siung!
Ja, ich würde dir ja gerne sagen, ist jetzt alles fertig so, aber
einfach alles, das ganze Haus, einfach komplett fertig renoviert, Smart Home läuft, genau das habe ich erwartet.
Ja, also die positiven Dinge vorweg, der Sommer ist da, wir haben richtig nice Temperaturen.
Was hast du im Haus geschafft? Der Sommer ist da, okay.
Ja, ich sag ja, also Positives vorweg. Und wir haben hier den Garten in den letzten Tagen so heftig genossen. Wirklich, es ist so lächerlich. Wir haben jetzt schon unsere Lieblingsecke gefunden, so unter der Buche, so im Halbschatten. Richtig geil. Und ja, also ich bin hier wirklich es lag auch am letzten Video, ich bin so viel draußen gewesen wie noch lange nicht in meinem Leben in letzter Zeit. Ich habe ein Video gemacht über Rasenmäherroboter, wo ich 5 Stück verglichen habe, und da war ich so lange, stand ich im Garten wie noch nie. Und hab die ganze Zeit da gefilmt.
Das ist aber Peak Julian, glaube ich. Also so,
ja, ja.
Julian vergleicht 5 Rasenmäherroboter. Ich kann es mir bildhaft vorstellen, wie du da im Garten stehst und die Vergleichsshots machst. Ah, ein Bild für die Götter.
Und vor allem auch die ganze Zeit so, oh ja, wie fährt er jetzt die Ecke an? Und ne, du bist dann die ganze Zeit so am Gucken, ja, okay, ja. Da war der Kantstein nicht ganz sauber, wie macht er das und dies und das. aber schon sehr geil gewesen und hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen.
Was mich interessiert als Kurzantwort, wie viel Geld muss ich ausgeben, um den Besten zu bekommen? Weil ich habe ja keine Ahnung, was bei Rasenmäherrobotern so abgeht. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ein Ding ist, wo nach oben keine Grenze ist. So, wo es so die Durchschnittsgeräte irgendwie gibt, die schon viel machen von dem, was man möchte. Und dann noch irgendwie so 1-2 so Premium-Modelle, die komplett eskalieren, wo man dann aber wirklich eigentlich sein Haus schon wieder verkaufen muss, dann damit es geht.
Ja, zumindest ein paar Monatsraten. Also das.
Ein paar, okay.
Ja. Ich sag mal so. Die beste Preis-Leistungs-Option liegt so bei 1.200 €. Und die mäht auch deinen Rasen wirklich ordentlich und pipapo. Mhm. Aber es gibt natürlich dann immer noch den Ferrari unter den Rasenmäherrobotern. Und der sieht auch tatsächlich fast ein bisschen aus, nur dass er weiß ist. Aber er sieht nach Rennauto aus. Das würde dir auch gefallen. Der kostet dann halt 2.500 €. Und da bekommst du dann aber wirklich so die allermeisten Features. Okay. Und also wenn du wirklich den allerbesten haben willst so und die letzten 10% noch auskosten, dann
ja, gut.
Bist du da. Ja.
So das Doppelte dann fast nochmal dafür zu zahlen zu müssen, so, das klingt irgendwie ähnlich wie das, was ich erlebt habe, als ich mich auf die Suche nach einem Wäschetrockner gemacht habe.
Das ist auch das Doppelte ausgegeben.
Euer Tech-Podcast ist back. Ich verspreche, so nachher gibt's noch ein bisschen Apple und KI und anderen Spaß. So, aber das ist einfach mal so Real Talk aus unserem Leben. Smarte Wäschetrockner. Ein Thema, das mich wirklich sehr bewegt hat. Denn jetzt mit Nachwuchs ist natürlich die Menge an Wäsche, die bei uns zu Hause ansteht, plötzlich durch die Decke gegangen. Wir wickeln ja auch noch mit Stoffwindeln, soll jeder so machen, wie er will. So, ich will hier niemandem sagen, wie er sein Kind wickeln soll. Aber wir haben uns für Stoffwindeln entschieden und das kommt halt auch mit einer Menge Wäsche daher. Und dann in Kombination mit der ganzen Wäsche, die man sonst noch so im Haushalt hat, eskaliert das komplett. Dann waren wir ein bisschen unterwegs, wo meine große 2-monatige Elternzeitpause war und haben tatsächlich Freunde besucht, die einen Wäschetrockner hatten. Ich wusste nicht, dass sowas existiert. Eine Waschmaschine, die deine Wäsche auch trocknen kann, ohne dass du irgendwie die Wäsche rausholen und woanders reinstopfen musst. Und ich war so fasziniert davon, dass ich gesagt habe, ich brauche so ein Ding.
Das wusstest du wirklich nicht?
Digga, ich wusste, keine Ahnung, wie oft.
So ein Gerät hatte ich sogar, als wir in Krefeld gewohnt haben.
Ich hatte noch nie in meinem Leben Wäschetrockner. Diese Waschmaschine. Du hattest einen.
Das, was bei uns im Keller stand.
Und du hast mir nie davon
erzählt. Nein, das ist so basic, so keine Ahnung, ob ich nicht
erzähle. Oh Mann! Du sagst mir, ich hätte diese Information 6 Jahre früher haben können. Und sie.
Ja.
Krass. Okay. Revelation. Dann wusste ich doch noch nicht alles über unsere gemeinsame Zeit in Krefeld. Man lernt nie aus. Aber
es gab da die ganze Zeit ein Gerät, das du einfach nie in Augenschein genommen hast.
Das war meine Ignoranz vielleicht auch zu dem Thema.
Ja.
Das kann ja, also vielleicht hat, es lag vielleicht auch daran, dass ich einfach nie gefragt habe. So, in so einem normalen Gespräch, so, Julian, bist du eigentlich zufrieden mit deiner Waschmaschine? Was kann die so? Das hätte ich ja mal ansprechen können.
Also ich weiß, dass ich ein paar Mal gefragt wurde, ob ich was für euch mitwaschen kann. Aber danach wurde auch nicht gefragt,
wie. Ja, aber haben wir das dann trocken zurückbekommen?
Nee, habt ihr nicht.
Denn der Trockenvorgang kostet ja Energie, ne? Und ja, und man will natürlich nicht immer den Trockner verwenden, so, das ist ja auch nicht perfekt schonend für die Klamotten und alles so, bla, ist ja auch wurscht. Egal, am Ende des Tages hatte ich auf jeden Fall 5 Jahre zu spät die Revelation, dass es sowas gibt und war jetzt auf einmal auch in dem Markt dafür und habe das gebraucht. Und da hatte ich halt auch das Gefühl, dass das genauso ist, als ich dann mit Ellie im Saturn stand und wir uns irgendwie da geguckt haben, was es da so für Optionen gibt. dass es so im mittelpreisigen Bereich so ganz, ganz viele Optionen gibt und dann die Miele natürlich, die Miele. Und dann guckst du im Internet, ja, sollte man den doppelten Preis für eine Miele zahlen, ja oder nein? Und es ist ja so eine Glaubensfrage. Das ist ja religiös, diese Diskussion. Da hast du die Leute, die das komplett verfechten, so kauf auf jeden Fall die Miele, du wirst es nicht bereuen, das Ding hält 185 Jahre, geht nie kaputt, so gut investiertes Geld. Und dann gibt es auch die Leute, die sagen, ja, brauchst du nicht, bliblablub. Ich persönlich muss sagen, ich hatte davor eine Waschmaschine von Samsung, war mit der immer zufrieden, hab jetzt auch einen Wäschetrockner von Samsung genommen. Bisher funktioniert der. Aber gut, wir sind ja auch noch nicht bei Jahr 185 angekommen. Aber mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, Julian. Habe ich da jetzt einen Fehler gemacht? Hätte ich das teure Markenmodell nehmen sollen?
Ja, hättest du.
Shit. Das ist, ist wahrscheinlich auch nicht nachhaltig, was ich da gemacht habe. So viele Wäschetrockner,
die ich jetzt in meinem Leben nachkaufen muss. Also jetzt mal ganz im Ernst, Samsung ist jetzt ja nicht, also das ist jetzt ja nicht, also ich verstehe jetzt deinen Punkt noch nicht so ganz, weil ich glaube, der Samsung-Trockner ist jetzt auch nicht so günstig und es ist jetzt ja auch
nicht
so.
Doch, der hat ungefähr 40% von der Miele gekostet, 35%, deutlich günstiger.
Okay. Ja gut, aber es gibt ja bei den
Firmen
immer eine Range, ne? Also bei Samsung gibt es ja locker verschiedene Modelle, bei Miele gibt es auch verschiedene Modelle. Also ich glaube, also ist der denn jetzt smart oder kann der einfach nur...
Der ist voll smart, mit App und alles. Wir haben ihn in der App, weil du kannst den benennen wie so ein Tesla. Der fragt dich ja auch, wie soll das Auto heißen? Dann kannst du deinem Auto einen Namen geben. Der Wäschetrockner fragt dich, wie soll ich heißen? Und ich habe ihn Waschraumschiff genannt, weil er alles kann. Das Ding ist so smart. Hat sogar einen KI-Assistenten eingebaut.
Ich hatte jetzt an Trommler gedacht.
Nee, das finde ich auch stark. Ja, das wäre eine gute Option gewesen.
Nee, aber ich fühle das so sehr und du bist 100% gerade in der Zielgruppe. Mehr könntest du nicht in der Zielgruppe sein, als also gerade frisch gebackener Papa, sehr technikinteressiert. Natürlich holst du dir eine smarte Waschmaschine / Trockner. Ich warte jetzt das Ding mit einer Gefriertruhe. Ich brauchte eine Gefriertruhe und ich habe natürlich auch ewig geguckt und ich finde, in meinem Leben, so außerhalb der Arbeit, wenn ich, da kann ich so richtig abdriften in so Produktkaufentscheidungen, ja, also das ist manchmal wirklich, da denke ich mir dann danach so, Digga, wahrscheinlich hätte es die andere auch getan, aber ich bin so stundenlang am Suchen, welche dann die beste ist und dann, wenn ich dann ein Modell gefunden habe, bin ich so alles am Abklappern, so Kleinanzeigen, so keine Ahnung, ich habe dann die Gefriertruhe halt für die Hälfte des Preises bei Kleinanzeigen gefunden, die erst irgendwie ein halbes Jahr alt war.
Also das wäre der Go-To-Move gewesen.
Die Miele auf Kleinanzeigen.
Irgendwie gebraucht, weil wenn die Miele gebraucht ist, ist ja eh scheißegal, weil die hält ja 200 Jahre, da machen die ersten 10 Jahre auch nichts aus. Aber gut, wenn du eine 10 Jahre alte nimmst, ist die wahrscheinlich nicht smart, also so mehr als 2-3 Jahre alt darfst du eigentlich dann.
Aber du findest auch relativ neue weiße Ware nennt sich das, bei Kleinanzeigen, einfach weil Leute umziehen und es dann nicht in die neue Wohnung passt und also solche Dinge. Also ich habe jetzt dann auch die Gefriertruhe, die erst vor 2 Jahren auf den Markt gekommen ist, gefunden bei Kleinanzeigen. Also so.
Geil, neues Modell. Ob es da auch so Launch-Events gibt mit Hands-on-Videos und so von den neuen
Gefriertruhen? Nein, gibt es nicht. Es gab nicht ein fucking Video zu dieser Gefriertruhe. Das habe ich mir auch gedacht.
Ich hätte safe damit gerechnet, dass es so eine Parallelwelt ist, die absolut existiert.
Nein, existiert null. Das ist wirklich schade. Und bei der Gefriertruhe, die gibt es sogar auch in Smart. Und ich bin sogar so dumm gewesen, das muss man aber dann nachrüsten. Da kann man sich so einen USB-Stick holen, den man dann da reinschiebt quasi und dann ist das smart. Und ich bin sogar so dumm gewesen, dass ich mir diesen USB-Stick noch bestellt habe. Und ich denke mir jetzt im Nachhinein so, eigentlich ist die Gefriertruhe wirklich das Gerät, was wirklich nicht smart sein muss.
Das muss am wenigsten smart sein von allem. Das Einzige, was noch weniger smart sein muss, irgendwie Toilette oder so.
Ja, das sagt die Gefriertruhe sagt mir jetzt quasi, wenn die Tür aufgelassen wurde, kriege ich halt eine Push. So, und ich kann halt theoretisch die Temperatur einstellen unterwegs. Machst du eh nicht. Die Gefriertruhe ist immer auf der gleichen Temperatur.
Ja, ich nehme es zurück. Eine smarte Toilette hat dann doch ein paar Vorteile. So asiatische Toiletten, so, das ist schon auch, das ist auch ein Luxus, den man sich gönnen kann. So, da ich habe vielleicht gerade zu Unrecht eingesagt. Also,
ja, sorry, also das ist das einzig Praktische ist halt wirklich für diese einmal im Leben, wenn es passiert, dass irgendwie du wirklich losfährst mit dem Auto und die Truhe noch auf ist oder Stromausfall ist und
ja, die Truhe auf. Du kannst sie nicht über die App schließen, oder? Ist jetzt nicht so, dass sie sich beschwert und dann kannst du einen Knopf drücken, dann geht die halt zu wie so automatische Heckklappe beim Auto, natürlich nicht. Ja, dann ist es wirklich komplett witzlos. Da musst du deinen Nachbar anrufen, dass er nochmal hingeht und die Tiefkühltruhe zumacht.
Ich weiß. Ich habe so lange gesucht, dass ich bei Kleinanzeigen dann noch richtig Preis gespart habe und dann kaufe ich mir noch diesen scheiß USB-Stick dazu. Da hätte ich, es ärgert mich auch. Meine Freundin hat auch zu mir gesagt, Jürgen, das ist richtig unnötig.
Okay. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie lange mein Samsung-Ding hält. Wenn ich 20 Jahre schaffe, dann ist es der größte Mittelfinger an Miele, den ich je erlebt habe, glaube ich. Dann war es ein smarter Move, wenn sie in 3 Jahren kaputt geht. Wahrscheinlich so, ich glaube, wir haben 5 Jahre Garantie oder so dazu genommen. Wahrscheinlich geht sie genau 5 Jahre einen Tag, dann ist das Ding am Arsch.
Digga, die ist so smart, die hat einen Countdown eingebaut.
Selbstzerstörungsmodus. Die macht dann so, kennst du diese Harlem-Shake-Videos, wo so Leute so so Backsteine in so Waschmaschinen dann reinballern, dann machen die Waschmaschinen genau so ein Ding, macht die dann einfach alleine, wenn wir nicht da sind. Und dann kommen wir wieder und fragen uns, was ist passiert?
Ja, da wurde das Raumschiff zum Todesstern dann. Ja, aber du, ich bin noch gar nicht zu den Sad News gekommen. Obwohl, was heißt Sad News? Aber wir haben das Wohnzimmer noch nicht fertig. Wir sind ganz kurz davor, fertig zu werden. Fehlt noch, bei der Fußleiste fehlt noch die Silikon. Also wir wollen da so eine Silikonfuge noch drauf machen, weil unsere Wände sind nicht ganz gerade und sonst sieht das einfach scheiße aus. Ja, und ansonsten fehlt noch einmal, so ein paar Stellen müssen noch nachgestrichen werden. Da sind wir noch nicht ganz zufrieden mit dem, dem bisherigen Anstrich. Aber es ist schon sehr nah daran, fertig zu sein. Und dann fehlen noch die Türen.
Ja, das ist doch mal was.
Boden ist drin, Wände sind gespachtelt, tapeziert, auch schon einmal gestrichen. Und wenn das fertig ist, dann ist unsere größte Baustelle auf jeden Fall schon mal abgeschlossen und dann kann man sich ein bisschen wohler zu Hause
fühlen. Aber habt ihr so Flur und so gleich mitgemacht, wenn ihr so Boden verlegt habt, oder habt ihr jetzt bis zur Wohnzimmerkante gelegt und dann aufgehört?
Wir haben 2 Flure quasi und den einen Flur habe ich direkt mitgelegt und die Küche wird auch direkt mitgelegt, aber zum großen Flur hin werde ich dann eine Dehnungsfuge dann lassen. Aha. Auch wenn das, glaube ich, bei Vinyl gar nicht notwendig ist, aber ich sag mal so, ich lasse da eine Dehnungsfuge, klingt besser.
Es klingt auf jeden Fall sehr professionell. Ich habe keine Ahnung, was du damit meinst, aber es klingt, als hättest du Ahnung, was du damit meinst.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin ein professioneller Hausrenovierer. aber das liegt einfach daran, dass es nicht so praktikabel ist, in dem Flur dann das noch quasi weiter zu verlegen. Aber da kommen wir auch zu tief in die Materie. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht im Podcast erklären, warum es in meinem Haus nicht sinnvoll ist, den Boden vom Wohnzimmer in den Flur durchzulegen. Ne?
Ja, lass uns lieber über meine professionelle Tätigkeit sprechen. Ich bin ja bekanntlich offizieller Apple-YouTuber. Und als solcher werde ich mir nächste Woche wohl neue iPads angucken dürfen. Die Einladung, Felix, ist eindeutig. Wenn da keine iPads kommen, dann weiß ich auch nicht. Da ist irgendwie am Dienstag iPad-Event bei Apple. Die stellen da neue Modelle vor. Und ich muss sagen, die Erwartungen sind hoch. Die Fallhöhe enorm. Es gibt so viele Gerüchte und so viele Möglichkeiten, was sie machen können, dass es auch sehr viele Wege gibt, wie sie enttäuschen könnten. Weil es wird nichts weniger erwartet als die komplette iPad-Revolution.
Okay, ja, also so richtig, dass wir jetzt dann ein MacBook quasi haben.
Ja, neues Design halt für iPad Pro. Das hat dann so eine metallene Tastatur wohl, laut den Gerüchten. Das ist so, die bisherigen Tastaturen waren zwar schon so teuer wie ein MacBook, aber nicht so schick und schön gemacht wie ein MacBook. Und das könnte sich jetzt ändern, dass du dann halt so ein iPad Pro aufklappst. Und es gibt sich eigentlich designtechnisch nicht mehr so viel im Unterschied zu einem MacBook, weil halt alles aus Metall ist. Fände ich sehr, sehr schön, wenn das passiert. OLED soll endlich kommen. Das wäre sogar besser als in einem MacBook. Entschuldigung. Und iPad Air wird groß. Also ähnlich wie beim MacBook Air, das ja dann endlich ein 15-Zoll-Modell spendiert hat, wird auch das iPad Air ein größeres Modell spendiert bekommen. Dazu dann noch M2-Chip fürs iPad Air, M3-Chip fürs iPad Pro für, ja, Dinge, damit man die, ich meine, steht Pro drauf, dann sollte auch ein M3 drin sein. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, für Gaming und so ist nicht schlecht. Du kannst ja mittlerweile auf dem iPad auch Resident Evil und so ein Kram spielen. Da bringt der Chip schon Framerate und Kram. Und Final Cut gibt's ja mittlerweile auch. Ja. Und das alles zusammen kombiniert mit einem eventuell noch neuen Apple Pencil, der verschiedene Aufsätze hat, um mehr so zu sein wie ein richtiger Pinsel. So verschiedene so Pinselaufsätze. Könnte witzig werden. Also
ja, das klingt auf jeden Fall nice. Und das klingt nicht nach den Updates, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, wo dann einfach mal so, ah ja, komm, noch mal einen neuen Prozessor rein und hey, wir machen jetzt hier Apple Pencil Revolution.
Ja, der letzte neue Apple Pencil war so enttäuschend. So irgendwie dieser USB-C Apple Pencil, der war zwar 50 Euro günstiger und ich finde es gut, dass Apple irgendwie so eine günstigere Variante anbietet, aber ich finde, sie haben am falschen Ende gespart. So, der ist nicht drucksensitiv, so zum Beispiel, das ist Quatsch. Naja, gut, wir werden sehen.
Aber hey, er hatte dann auch Lightning.
Nee.
Der ja, naja, USB-C. Das iPad hat er noch Lightning.
Nee, es gab einen neuen USB-C Apple Pencil, der rausgekommen ist. Der sieht aus wie der Apple Pencil 2, also dieses neue Apple Pencil Design. Und dann kannst du den so aufziehen. Der hat so einen Schiebemechanismus. Und du ziehst den auf und dann erscheint ein USB-C Port.
Wann ist der denn rausgekommen?
Ach, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so, ist schon ein Weilchen her.
Lol.
Ja, hast nichts verpasst. Wie gesagt, ist halt als günstiger Einstieg ganz nett, aber ich weiß halt nicht, ob sie da an der richtigen Stelle gespart haben. Also so Drucksensitivität hätte man noch rein, so Wireless Charging rausnehmen, okay. Ja, aber Drucksensitivität, da hätten sie auch sagen können, komm, machen wir nicht 50 Euro günstiger, machen wir 40 Euro günstiger und lassen den Leuten die Drucksensitivität. Weil das ist halt was zum Zeichnen, ist halt ohne Drucksensitivität, ist halt Quatsch. Das ist halt ein Apple Pencil dann nur zum Schreiben oder so.
Ja, aber Felix, warum nicht einfach mal ein bisschen den Druck rausnehmen? Was soll's denn, hä? Einfach mal ein bisschen.
Komm, das hat sich Amazon auch gedacht. Komm, lass den Druck ein bisschen rausnehmen. Nachdem wir jetzt all die Jahre unsere Fake-Fassade aufrechterhalten haben, geben wir es einfach mal zu. Amazon Go war ein kompletter Fake.
Oh ja, scheiße. Digga, das haben ja auch ganz viele von euch geschickt, Leute.
Ich wollte schon, seitdem das passiert ist, das ist old news at this point, aber das passiert ist, will ich mit dir drüber diskutieren. Jetzt ist der Moment, ich freue mich, dass er kommt. Als großer Amazon Go-Fan, Julian, wie hart hat dich diese News getroffen?
Hat mich sehr getroffen, weil ich war ja wirklich sehr, aber im Nachhinein erklärt das auch einiges. aber was heißt angetan? Ich fand das sehr spannend, die Technik. Auf der anderen Seite auch ein bisschen creepy, das war sie ja schon. Und jetzt wird es eigentlich noch creepiger, wenn man das sagen kann, wenn man sich überlegt, ich war ja schon mehrfach in solchen Läden einkaufen, dass mich dann wirklich jemand manuell beobachtet hat und gesagt hat, okay, jetzt nimmt er das aus dem Regal. Hey, jetzt nimmt er das aus dem Regal und jetzt tut er das wieder. Ich habe ja sogar in New York bei diesem Video, was ich gemacht habe, versucht, ihn auszutricksen, die KI. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Stelle erinnerst, wo ich dann so heimlich was in die Hosentasche gesteckt habe und was anderes wieder reingelegt habe. Und dann muss ja jemand mich dabei beobachtet haben und sich gedacht haben, Digga, was machst du denn da für eine Scheiße?
Und nicht nur irgendjemand, das ist ja noch das Allerwitzigste. Und ich meine es jetzt wirklich auch nicht als Klischee und bla, aber ich kann halt auch nichts dafür. Es ist, wie es ist. So, es war ja wirklich eine Farm an manuellen Überprüfern in Indien. Also es ist halt nicht mal einfach nur so ein Joke, sondern purer Fakt, dass statt der Amazon-KI die wahre Power eigentlich bei einer großen Gruppe an Indern lag, die da saß und sich das angeschaut hat. Und ich finde diese Gesamtsituation einfach so wild. Julian steht in New York, nimmt da irgendwelche Sachen raus, rein in die Hosentasche, daneben irgendwie Paddy mit der Kamera und filmt, das ist so witzig. Und in Indien, stell dir vor, du hast nichts Böses geahnt. Du bist so ganz normaler Inder, du gehst einfach nur zu deinem Job. Na, denkst du so, ah, okay, heute wieder mal gucken, wie irgendwelche Leute Sachen aus dem Regal rausnehmen. Ja, und dann kommt da dieser Julian und nimmt die Sachen rein, raus, drüber, drunter und du denkst dir so, oh Gott, warum habe ich diesen Job angenommen? Ja. Aber gut, jetzt erstmal vielleicht, um noch die Leute abzuholen, die immer noch nicht verstanden haben, worum es geht. Amazon Go, das sind halt diese Supermärkte, ohne Kasse, ohne System. So, du läufst halt rein, du wirst erkannt und über ganz viel Kamera und Sensoren sollte dann erkannt werden, was du aus dem Regal nimmst, was du einkaufst. Der ganze Bezahlprozess wird automatisch abgewickelt und laut Amazon soll das halt eben alles KI-basiert funktioniert haben. Jetzt ist aber ans Licht gekommen, dass von 1000 Kaufabläufen 700 manuell überprüft wurden von diesen indischen Mitarbeiterfarms. Und das ist halt eine, also ich verstehe ja, dass du, wenn du so eine neue Technik einführst, dass es jetzt nicht sofort funktioniert und manche Sachen vielleicht manuell überprüft werden müssen. Aber bei 70% sind wir echt an einem Punkt, wo man sagen muss, da wird nicht überprüft, die halten den Laden am Laufen. So ohne die geht da gar nichts.
Ja, also ich könnte ja verstehen, wenn man sagt, so ja, wir brauchen da auch, eine gewisse Anzahl an menschlichen Überprüfern, einfach auch, um die künstliche Intelligenz ja auch irgendwo zu trainieren. Ja, also die muss ja auch besser werden. Und dass man dann halt so zur Qualitätssicherung auch gewisse Sachen überprüft, gehört, glaube ich, dazu, ne? Aber wenn das wirklich in so einem Ausmaß geschieht, ist das ja schon echt krass. Und was ich noch sagen wollte, warum das im Nachhinein irgendwie Sinn ergibt, ist, dass mir aufgefallen war, dass nachdem man aus dem Laden rausgeht, es teilweise relativ lang gedauert hat, bis man dann auch seinen Beleg bekommen hat. Ich habe mir damals nicht viel dabei gedacht, aber gerade so fürs Video bin ich so aus dem Laden dann rausgegangen und dachte so, komm, jetzt will ich aber wissen, ob der das gecheckt hat, ja? Und wollte halt meinen Beleg, meine Abrechnung bekommen und es hat halt wirklich so 15 Minuten gedauert oder so. Und ich dachte mir so, okay, keine Ahnung, was da los ist. Aber wahrscheinlich hat es so lange gedauert, weil wirklich jemand mein Special-Fall mit hin und her, rein und rausziehen, sich dreimal angucken musste, um den dann zu überprüfen. Und wird das gewesen sein. Das ist so sad but true.
Ja, krass. Über 1000 Leute hat Amazon eingestellt in Indien für diesen Job.
Also, ich frage mich halt nur,
es muss ein großes Gebäude voller Amazon Go-Mitarbeiter gewesen sein.
Ich frage mich nur, ob die Konkurrenz das auch so macht. Weil es gibt ja nicht nur Amazon Go, sondern ich war da zum Beispiel auch in Köln, da hat Rewe zum Beispiel auch eine Filiale, wo eigentlich das Konzept genau das gleiche ist. Und eben auch du einfach nur noch reingehen kannst und rausgehen kannst und du dann über eine App deinen Beleg bekommst. Und da arbeiten die halt mit einem israelischen Startup zusammen. Und die haben dann halt auch so Fühler an den, keine Ahnung, zum Beispiel in den Regalen, ob da was rausgenommen wird und so. Und halt auch Kameras. Also eigentlich ein relativ ähnliches System wie Amazon. Und da frage ich mich halt, sind die dann einfach besser? Oder ist es da einfach genau das Gleiche und wir wissen es halt einfach nicht?
Ich glaube, KI steht in dem Fall halt einfach nicht für künstliche Intelligenz, sondern Kassierer in Indien oder Kassierer in Israel.
Ja.
Das wird's sein. Naja, irgendwie ein bisschen enttäuschend. Aber wie geht's jetzt damit weiter? Glaubst du, die kriegen den Karren noch aus dem Graben gezogen? Oder
Naja, so wie sie das jetzt gerade machen, ist das ja einfach ein Outsourcen von Personal. Ne? Du hast den Kassierer dann oder die Kassiererin nicht mehr in New York dort stehen, ne, wo der irgendwie in Manhattan sonst was für ein Gehalt beziehen muss, sondern halt in Indien. So kann natürlich trotzdem sein, dass dieses Konzept für sich immer noch rechnet für Amazon. Klar, die Investition in diesen Laden mit der ganzen Technik wird auch schon kostspielig sein. Keine Ahnung, aber es ist, glaube ich, auch viel Prestige und ich glaube, von Amazon war ja der Plan, das halt an möglichst viele andere Unternehmen zu verkaufen, dieses System. Es war ja, ich glaube, das ist nicht Amazons Plan, die ganze Welt mit ihren kleinen Läden zu überstreuen, sondern der Plan war da eher zu sagen, so ja, hey Rewe, hey Edeka, wollt ihr nicht vielleicht unser System franchisen oder wie auch immer nutzen oder umbranden? Und das wurde ja auch teilweise schon gemacht. Es gab zum Beispiel so kleinere Supermarktketten, die das dann schon bei sich integriert haben. Und da frage ich mich, ob das da für die Leute einen Unterschied macht, ne? Weil für mich
der Vibe ist halt sehr anders.
Ja, für mich als
Nutzer
macht's,
ne?
Ja, das ist das, nur der Vibe ist ja anders, aber es funktioniert ja schon. So ist es ja nicht.
Ja, aber findest du nicht, dass es einen großen Unterschied macht vom Gefühl, also einen wirklich riesigen Unterschied zwischen, okay, du gehst in so einen Laden ohne Kassierer rein und denkst dir, oh, smart, KI, die Welt ist so weit gekommen, wir sind so intelligent als Menschheit, wir haben Computern beigebracht zu erkennen, was ich hier aus dem Regal nehme, voll nice und voll alles verschlüsselt und Privatsphäre und nice, ich gehe raus und im Vergleich zu, ja, ich gehe da rein und werde dauerhaft über Kameras von irgendwelchen Innern in einem großen Bürogebäude überwacht. Also das ist doch sehr viel unsexier. Da hast du ja mehr Privatsphäre, wenn du so normal in den Supermarkt gehst.
Also ja, von dem Innovationsgedanken ist es ein riesiger Unterschied. Von dem Usability-Gedanken ist es natürlich trotzdem noch genauso entspannt. Du gehst halt rein und nimmst einfach die Sachen mit und gehst wieder raus und musst dir an nichts oder über nichts Gedanken machen. Das ist natürlich vom Workflow genauso geil. Aber klar, es ist halt deutlich weniger beeindruckend. Das muss man halt schon sagen. Das definitiv.
Ja. Aber gut, wenn wir schon beim Thema Amazon und KIs sind, muss ich dir eine witzige Story erzählen, wo ich selber nicht fassen konnte, dass die passiert ist, als sie passiert ist. Ich lag vor Lachen auf dem Boden, es war viel zu witzig. Ich habe was bei Amazon gekauft gehabt, ne? für ein Video, das heißt, ist für mich auch eine Geschäftsausgabe, ich wollte das absetzen. War dann so dran, okay, ich mache jetzt meine Buchhaltung, ich brauche jetzt meinen Beleg fürs Finanzamt. Was machst du da normal? Okay, gehst auf die Amazon-Webseite und holst dir da irgendwie den Beleg runter. Manchmal kann es vorkommen, dass du da aber keinen Beleg bekommst, dann musst du erst einen Beleg beantragen und dann kriegst du den erst später. So war es auch bei diesem Produkt der Fall. War übrigens
sehr nervig, weil da muss man die immer erstmal anschreiben, manchmal antworten die manchmal nicht.
War übrigens teures VR-Headset, so ein MetaQuest Pro-Ding. Ne? Und ich gehe da hin und sag so, yo, ich beantrage jetzt eine Rechnung. Öffnet sich ein neues Menü, das ich noch nie vorher gesehen habe. Bisher war es so, du beantragst eine Rechnung, du kannst direkt eine Nachricht an den Verkäufer schreiben, hey, bla bla, ich brauche eine Rechnung, der antwortet dir dann fertig.
Oh dieses, ja, du meinst dieses AI, diesen Chat, dieses Chatfenster, ne? Ja.
Dieses neue Menü, das sich geöffnet hat, ist der KI-Amazon-Hilfsassistent, der sich geöffnet hat. Der sogenannte Nachrichtenassistent, der regelt das für mich, ja, damit ich nicht selber die Mühe machen muss, da mit irgendeinem Verkäufer zu reden.
Lass so, mich raten. Du schreibst ihm so, yo, hey, ich brauche eine Rechnung, bitte. Und er so, alles klar, ich verbinde dich mit dem Verkäufer, schreib dem das doch mal.
Ja, das wäre stumpf, das ist besser. Ich schreibe, ich benötige eine Rechnung. Der Nachrichtenassistent antwortet, es tut mir leid, dass bei Ihrer Lieferung ein Problem aufgetreten ist. Ich kann Ihnen dabei helfen, eine Erstattung für diesen Kauf zu erhalten, da dieser Artikel durch die A-Z-Garantie von Amazon abgedeckt ist. Möchten Sie, dass ich eine Erstattung für Sie in Auftrag gebe? Ich so, nein, ich brauche eine Rechnung. Es tut mir leid, dass bei Ihrer Lieferung ein Problem aufgetreten ist. Ich kann Ihnen dabei helfen, eine Erstattung für diesen Kauf zu erhalten, da dieser Artikel durch die A-Z-Garantie abgedeckt ist. Möchten Sie eine Erstattung in Auftrag geben? Und dann kommen halt so Felder, die du anklicken kannst, so ja, nein. Und ich so, okay, ich klicke mal auf ja, mal gucken, was passiert. Okay, ich habe den Erstattungsauftrag in Ihrem Namen eingereicht. Bitte gib mir 30 Sekunden Zeit, um den Erstattungsstatus für dich zu überprüfen. Problem, Paket nicht angekommen. Dein Erstattungsantrag wurde genehmigt. Deine Erstattung wird in 3 bis 5 Werktagen auf die ursprüngliche Zahlungsmethode gutgeschrieben. Hat das Ihr Problem gelöst?
Also hast du
okay, danke, dass du mir gerade ein teures VR-Headset geschenkt hast. Nehme ich gerne an, war überhaupt, also es war jetzt wirklich nicht meine Schuld. Es war wirklich, ich habe niemanden betrogen, ich habe nichts, das, also dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Das ist dann halt, ich saß wirklich Kinnlade runtergeklappt. Ich so, okay. Und wie er sich auch selber dazu entschlossen hat, dass das Problem angeblich sein soll, dass das Paket nicht angekommen ist. Der war einfach zu schlau fürs System. Der hat sich dann gedacht, ah shit, ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken, warum der das Geld zurückbekommt. Paket nicht angekommen. Ey, ich habe ihm nie gesagt, dass das Paket nicht angekommen ist. Ich habe das nie behauptet. Ich habe nur gesagt, ich benötige eine Rechnung. Und der denkt sich das selber aus. Also, okay. Danke, Amazon.
Wenn die künstliche Intelligenz nicht für Einsparungen sorgt, sondern richtig für Minus. Aber richtig
auch also für Minus. Ich hatte da auch kein schlechtes Gewissen. Jeff wird es schon verkraften, glaube ich. Aber
ja, aber
ja gut. Was ist das?
Du wirst es ja nicht bei Amazon selbst gekauft haben, sonst hättest du ja eine Rechnung gehabt.
Ja, aber es ist ja die A bis Z Amazon-Garantie, die Kraft getreten ist. Also wird Amazon das auch bezahlt haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Amazon dann bei der A bis Z-Garantie die Verkäufer an Kragen nimmt. So.
Ja, okay. Aber das hat dann auch alles geklappt. Also Cash ist dann auch.
Ich hab mein Geld wieder, ja.
Aber das Produkt hast du dann auch noch bei dir liegen.
Nee, ist ja nie angekommen.
Ach so, ja. Stimmt, da war ja was. Geil.
Ja, und vor allem,
ich versuche mich gerade die ganze Zeit dran zu erinnern, aber ich habe auch schon mal sowas bei Amazon gehabt. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was das für eine Situation war, aber da habe ich auch, glaube ich, für die Halle damals noch irgendwie so Bodenbelag oder sowas bestellt.
Mhm.
Aber es war auch relativ teuer. Und das war bei Amazon am günstigsten. Und dann habe ich es da bestellt und dann war es auch irgendwie dann komplett kostenlos auf einmal. Ich weiß auch nicht mehr, wodurch das kam. Aber es war auch irgendwie so ein Bug. Also ich glaube, das gibt es bei Amazon schon durchaus, dass man dann einfach so ja, mal Glück haben kann.
Ja, also ja, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern das zur Nachahmung geeignet ist. Jetzt so das, was ich da erlebt habe. Aber ihr könnt es ja mal ausprobieren, Leute.
Also einfach also bei Amazon Ahnung. Nach einer Rechnung mal fragen.
Genau.
Ich gucke gerade, ob ich eine Bestellung habe, wo keine Rechnung ist.
direkt reingehen, direkt mal ausnutzen. Ja, aber das ist halt auch so ein Ding, ne? Also du kannst ja vorstellen, es geht den meisten Selbstständigen sicherlich so, dass so Steuern machen, Belege hochladen, blieb das so der größte Scheißaspekt von dem Job. So, dass du kreativ sein kannst, dass du dich ausleben kannst, so das ist nice, dass du deine ganzen Steuern und Kram selber machen musst, scheiße. Und da bin ich halt immer schon in so einer richtig miese, petrigen Stimmung, wenn ich da irgendwelchen Belegen nachjagen muss. Aber ich muss sagen, das hat mir den Tag versüßt. Da ist meine Stimmung sofort umgeschlagen.
Mit 1000 Euro kann man Felix wieder zum Lächeln bringen.
Ja. Wenig. Wenig.
Ja, wäre schade, wenn nicht, das stimmt.
Ja.
Aber gut. Sehr geil.
Ja, gut. Nächstes Thema, oder? Ich möchte einen Artikel vorlesen. TV-Pflicht im Auto von Automotorsport.
Oh ja, das ist auch so geil.
Infotainment-Systeme verschiedener Hersteller erfüllen die Voraussetzungen des Medienstaatsvertrags. Dort ist TV-Empfang Pflicht. Tesla ist am stärksten betroffen. Tja, BMW, Mini, Audi und Tesla müssen in den Infotainment-Systemen ihrer Autos auch TV-Empfang anbieten. Dies hat die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten nach Prüfung der Benutzeroberflächen der entsprechenden Systeme festgestellt. Die ZAK-Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Benutzeroberflächen ein Hinweis darauf sind, ob die entsprechenden Unterhaltungssysteme unter die Regularien des Medienstaatsvertrags fallen. Dieser regelt wiederum, welche Angebote dem Nutzer zugänglich sein müssen. Im Medienstaatsvertrag sind die Pflichten des jeweiligen Unterhaltungssystemanbieters geregelt. Gemäß § 84 muss der freie und nicht absichtlich behinderte Zugang zu den Angeboten öffentlich-rechtlicher und regional operierender privater Informationssender und deren einfache Auffindbarkeit im System gewährleistet sein. Nach § 84 muss das entsprechende Angebot in der ersten Ebene der Benutzeroberfläche eingebunden sein. Außerdem ist es damit Autoherstellern gesetzlich untersagt, Sender nur mit dem Überwinden künstlicher Hürden empfangbar zu machen. Solche Hürden können zum Beispiel Bezahlschranken sein. Mit dem Wechsel von klassischen Satelliten sowie kabelgebundener Signalübertragung hin zu Webübertragungen per IP-System schauen die Landesmedienanstalten genauer auf In-Car-Infotainment-Systeme. Damit möchten sie die Medienvielfalt und natürlich auch Einfluss ihrer Sender sichern. Tesla bietet die Möglichkeit, in seinen Media-Player auch Apps von Drittanbietern zu integrieren. Deshalb stufen die ZAK-Verantwortlichen dieses System als Medienplattform ein, was weitreichende Konsequenzen hat. Bei Medienplattformen müssen ein Drittel aller Kapazitäten für öffentlich-rechtliche und private private Fernsehangebote sowie für regionale und offene Kanäle reserviert sein. Den sich aus dem Medienstaatsvertrag erhebende Pflichten können die Autohersteller nur entkommen, wenn sie nachweisen können, dass die Umsetzung der Forderung technisch entweder nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist. So einen Nachweis dürften die großen Hersteller wahrscheinlich gar nicht führen wollen.
Digga.
Ja.
Also bei ZDF Mediathek im Tesla, ja?
Das ist das, genau.
Exakt.
Hat die Regierung bestimmt.
Find das ich, muss also, jetzt. Ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr lustig. Und diese Klausel, die du vorgelesen hast, dass es auch nicht durch irgendwelche Schranken behindert werden kann, wird dann ja auch bedeuten, dass das sogar ein Feature ist, dass man ohne Premium-Konnektivität nutzen darf.
Ja, was wirklich absurd ist eigentlich, wenn man bedenkt, dass man auf YouTube und so weiter ja ohne Premium-Konnektivität auch keinen Zugriff hat, es sei denn, man verwendet einen Hotspot. Das könnte natürlich aber auch bedeuten, dass du die Landesmedienanstalten, die Öffentlich-Rechtlichen nur empfangen kannst, wenn du da auch einen Hotspot verbindest.
Ja, gut,
vielleicht gilt das noch nicht als Hürde. Ja, aber die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, kannst du auf einem Tesla nicht bereits die Mediatheken empfangen über den Browser?
Aber das ist ja nicht die erste Systemebene.
Das stimmt, das haben sie ja auch geschrieben.
Also das ist richtig, na klar, du kannst es über den Browser, wirst du es ja gucken können, oder?
Ja.
Habe ich das noch nicht gemacht, aber ich denke schon, müsste gehen.
Wieso? Also Julian, das hätte ich gedacht, dass das erste
ja, ist, was sorry, du einen Supercharger machst. ich muss auch echt sagen, ja, beim Supercharger, ich zocke da nie und ich gucke da auch nie Serien. Dieses Feature geht komplett an mir vorbei, weil ich bin immer kurz in der Tanke, hol was, bin wieder da und es geht schon wieder weiter. Oder kurz am Handy, keine Ahnung. Also mir sind die Stops viel zu kurz, um da irgendwie eine Serie anzumachen. Muss ich sagen, das fühle ich gar nicht.
Ich schon. Also es ist bei mir so eine Stimmungssache. Es verändert auch mein Ladeverhalten. Wenn ich eine Langstrecke fahre,
ja,
zum Beispiel, und ich habe gerade eine Serie, die ich mega suchte, wo ich eigentlich richtig Bock auf die nächste Episode habe. Wo ich so weiß, so, oh Mann, ich will jetzt weiterschauen, aber ich habe keine Zeit. Dann wäre das so ein Ding. Gut, jetzt mit Kind ist es eh immer anders. Aber jetzt so davor, wenn ich alleine mit Ellie unterwegs war, war wirklich dann immer so, wenn es da eine Episode gibt oder eine Serie, auf die wir Bock haben, dann macht man eine Einstopp-Ladestrategie, ballert den Tesla halt auf 5% runter oder was, hängt den an den Supercharger und lädt dann halt so richtig stumpf auf 100%, um halt da ein oder zwei Episoden von der Serie sich reinpfeifen zu können und fährt dann weiter und gut ist. Wenn es gerade die Serie nicht gibt und man darauf keinen Bock hat, dann macht man halt eine Zwei-Stopp-Strategie drauf, dann sind die Ladestopps kürzer, man lädt nur bis 50%, ist insgesamt auch schneller da, aber war dann halt im Zweifelsfall nicht ganz so entspannt.
Naja, okay, ich verstehe schon. Ich glaube, das Ding ist bei mir häufig, dass ich Serien immer mit meiner Freundin zusammen gucke, ich aber häufiger im Tesla, glaube ich, alleine unterwegs bin, weil es dann meistens irgendwie beruflich irgendwo ist. Mhm. Und da kann ich ja nicht einfach beim Supercharger die Serie weitergucken. Das wisst ihr ja, das ist absolutes No-Go. Das kann man nicht bringen.
Alleine, ja, das geht echt nicht. Ja, das ist Verrat eigentlich schon, ne?
Ja, ja, wenn du deine Beziehung nicht riskieren willst, solltest du sowas nicht machen. Ja, aber ich finde es krass. Ich war gerade am Überlegen, ob es auch andere Geräte gibt, wo sowas irgendwie Anwendung finden könnte. Aber normalerweise hast du ja bei diesen ganzen Geräten, die irgendwie so Medien wiedergeben, auch immer die Möglichkeit, die ZDF-Mediathek oder so eine App oder irgendwie sowas zu nutzen. Ja,
also solange es ein Computer, Smart-TV oder sonst was in die Richtung ist, die können das schon alle. Bei Auto-Infotainment ist es jetzt halt eine neue Ebene. Und ich frage mich auch, wie das dann halt bei verschiedenen Herstellern auch umgesetzt wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei Tesla relativ schnell und einfach gehen könnte, dass das passiert. Allerdings sehe ich da das größte Hindernis, dass es halt so eine Anforderung nur für Deutschland ist und das Tesla als amerikanischer Konzern so scheißegal ist, dass sie das erst machen, wenn die Strafzahlungen, die sie da tätigen müssen, so schlimm werden, dass sie sich sagen, okay, wir kümmern uns. So, ja, aber rein technisch gesehen, so haben die ja schon viele Streaming-Dinger hinzugefügt. Was ich halt krass finde, ist, dass sich das Problem ja sehr schnell erledigen würde, wenn es generell für diese ganzen Autos mal App-Stores gäbe. Aber das ist ja was, was sich irgendwie echt zieht. Und dann ist auch die Frage, okay, wenn jetzt zum Beispiel Media-Apps über CarPlay und Android Auto unterstützt werden, reicht das dann auch schon? Dass du sagen kannst, ja gut, ich biete halt CarPlay an, sollen die Leute über ihr Handy ARD anmachen?
Mhm.
Oder ob man dann sagt, nee, das ist ja nicht erste Systemebene, das muss schon hier im MBUX ganz oben angezeigt werden.
Das muss noch vor der Navigation angezeigt werden, in erster Ebene.
Möchtest du, bevor du losfährst, nicht noch Tatort gucken? Kurze Frage an der Stelle.
Ja, geil. Nee, also ich find's lustig und es ist im Endeffekt, es ist auch, glaube ich, nicht so eine große Nummer. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt so heftige heftige Strafen auferlegt werden, oder?
Ja, aber dann macht's doch niemand, oder? Also wenn es nicht bestraft wird, dann
ist es doch keiner machen.
Wurscht.
Ich glaube nicht, dass das jetzt direkt umgesetzt wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Aber sollte es nicht umgesetzt werden? Weil, ganz ehrlich, also so wirklich rein objektiv betrachtet, die haben ja recht. Also so, ob man das Gesetz jetzt so generell für gut oder schlecht hält, darüber kann man streiten. Aber wenn man halt so eine Regelung generell in der Gesellschaft etabliert hat, dass empfangsfähige Geräte auch empfangen können müssen, dann sollten Autos eigentlich nicht ausgenommen sein, oder?
Nee, bin ich ganz bei dir. Und dafür zahlen wir auch Steuern. Also ich meine, wir zahlen ja eben unseren Rundfunkbeitrag eben dafür, dass wir es auch hören können. So, und dann ist es natürlich auch irgendwo unser Recht, auf dem Auto, das man sich kauft, in der Ladepause dann halt seinen Tatort gucken zu können oder sonst was.
Ja.
Also klar, man kann natürlich immer sagen, so ja, Radio kannst du ja im Auto hören und dies und das, das ist ja auch alles öffentlicher Rundfunk. Aber du willst dann natürlich auch das komplette Angebot, so da es jetzt halt mittlerweile technisch ja gar kein Problem ist. Ja, ich bin auch vollkommen dafür. Also ich glaube zwar nur nicht, ich glaube realistisch gesehen nicht, dass es jetzt schnell in jedem Auto möglich sein wird, aber klar, ist ja für uns nur besser. Warum nicht?
Ja. Ich bin echt gespannt, was passiert. Welcher Hersteller bringt es zuerst? Wie wird es umgesetzt? Und vor allem mit dieser obersten Ebene ist schon wild. Keine Paywall, auch wild. So, das, wird schon witzig. Weil so Infotainment, so Medienangebote sind halt gerne mal hinter einer Paywall.
Klar, es geht ja auch viel um Datenvolumen und sowas.
Ja.
Ja, aber da könnte es tatsächlich eine Lösung sein, dass du ja den Hotspot nutzen kannst.
Ja, aber gut, da kenne ich mich auch bei den meisten Autoherstellern nicht aus, wie das ist mit der Datenanbindung. Ja. Ob die da auch so eine Hotspot-Funktion überhaupt anbieten, ob das überhaupt geht, ob die das jetzt extra einbauen müssen.
Ja, aber in Zeiten von Over-the-Air-Updates muss ja ein Auto eigentlich ein WLAN erkennen können, ne? Ist ja halt nur die Frage, ob es das dann auch weitergibt ans Infotainment.
Ja. Frag mal die VW-Vertragswerkstatt, wie die Over-the-Air-Updates bei denen so laufen.
Ich hoffe bald besser. Ich hoffe es wirklich sehr.
Just imagine, du kriegst dann irgendwann so einen Brief von der Regierung. Ja, du musst jetzt zu deinem Vertragshändler das Update für öffentlich-rechtliches Fernsehen aufspielen. Und du kriegst so richtig so, kriegst auch so, die ermahnen dann einfach nicht die Hersteller. Sobald das Update bereit ist, werden dann die Nutzer ermahnt. Dann musst du so Strafe zahlen, wenn du das Update nicht gemacht hast oder so.
Ja, safe.
Ei.
Oh. Aber ja, ich find das so geil, also so Over-the-Air-Updates, das ist echt so ein Ding. Es war auch jetzt bei den Rasenmäher-Robotern überall so das Ding, eben noch den Rasenmäher updaten, bevor er losfährt. Und es ist einfach so verrückt.
Waschmaschine.
Ja, in so viele Bereiche von unserem Leben kommt dieses Thema irgendwie immer mehr mit rein. Und auch, ich finde, man merkt auch bei vielen Geräteklassen, dass es da mittlerweile riesige Unterschiede gibt. Bei Smartphones ist ja jetzt so, dass du dir so das Gefühl hast, so ja, ist irgendwie jedes Jahr das Gleiche. Aber bei Rasenmäherrobotern, Leute, ich sag's euch, da gibt's riesige Unterschiede. Wirklich.
So in der Qualität der Updates, in der Regelmäßigkeit oder in der Verfügbarkeit?
Ja, auch bei den
oder?
Funktionen und alles. Ich finde das so heftig, weil ich kenne das immer nur so aus so vielen Technikbereichen, dass dass immer so minimale Unterschiede sind, ne? Aber da, das war schon ein heftiger Exkurs, das mal alles durchzuprobieren. Und keine Ahnung, jetzt auch in meinem Test war einfach Husqvarna, was ja irgendwie so der größte Hersteller ist, so von Rasenmäherrobotern. Ja, die sind auch echt nicht gut bei weggekommen, muss man echt sagen. Also, das ist schon verrückt. Das hat nur rumgebuggt, die App. Das war wirklich krass.
Ja gut, aber wie gut die App ist und wie groß der Hersteller, sieht man ja auch in der Automobilindustrie, dass es da nicht unbedingt immer einen direkten Zusammenhang gibt.
Absolut, ja, absolut. Ich glaube, aber Rasenmäherroboter gibt es ja schon so lange. Also wir haben bei unserem Haus auch einen Rasenmäherroboter übernommen von den Voreigentümern. Mhm. Und da habe ich jetzt die Rechnung gefunden, der war von 2016 und gibt die schon viel länger, ne? Aber und der ist halt auch einfach scheiße, ne? Also,
tja.
Einfach Rasenmäherroboter, die einfach random durch die Gegend fahren. So, das ist halt wie die allerersten Saugroboter. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern? So, die ersten Saugroboter, die rausgekommen sind, die sind ja in der Wohnung einfach nach dem Chaos-Prinzip gefahren. Einfach, die sind an irgendeine Wand angekommen und irgendwie umgedreht und in irgendeine andere Richtung gefahren und dann irgendwann wieder abgeprallt. So, ne? Also, so nach diesem Prinzip. Und das machen halt Rasenmäherroboter eigentlich bis heute. Also, du kannst heute noch Modelle kaufen.
Aber gibt es auch Modelle, die das besser machen? Ja, oder?
Ja, gibt es.
Macht es der weiße Ferrari besser?
Der macht das besser, aber es gibt halt von. Du kannst heute einen Husqvarna Mähroboter für 2.800 Euro kaufen, der noch so mäht. Und ich denke mir so.
Das ist ja auch ineffizient AF, oder? Also ja. Der Strom alleine, was das für eine Auswirkung auf die Effizienzklasse haben muss.
Riesige oder Auswirkung.
Oder wird sowas nicht beachtet, wenn dann die Effizienzklasse angegeben wird? Weil eigentlich ist ja Quatsch, dann irgendwie pro Betriebsminute oder so den Verbrauch zu messen. Du musst ja eigentlich pro Quadratmeter den Verbrauch messen.
Ja, ich muss sagen, das ist mir noch gar nicht aufgekommen bei Rasenmäherrobotern, diese Effizienzklassen. Da bist du jetzt gerade in deinem
Waschmaschinen. Ja, das ist wegen der Waschmaschine, das ist wegen dem Waschraumschiff. Effizienzklasse, wichtiges Thema.
Es vor allem halt
Trockner
dazu,
sind ja durstig, ne? Also.
Dass der Rasenmäher halt die ganze Zeit laufen muss. Also ich will ja auch meinen Garten genießen und da nicht ständig einen Rasenmäherroboter rumfahren haben, rund um die Uhr. Du kannst natürlich auch der Auffassung sein, so ja, ist mir egal, ich mähe ja nicht selber, wenn er dann länger mäht, ist ja egal, Hauptsache der Rasen ist irgendwann gemäht. Finde ich ja nachvollziehbar. Aber wenn du dann halt auch auf der Rasenfläche dich aufhalten willst oder sonst was und da fährt halt die ganze Zeit so ein Ding rum, ist halt auch nicht so geil. Und die aktuelle Technik führt halt dazu, dass es einige Modelle gibt, die fahren halt einmal die Woche, eben, keine Ahnung, 5 Stunden, sind dann komplett fertig und chillen dann den Rest der Woche in der Ladestation. Ist doch eigentlich viel entspannter, oder? Auch vom Stromverbrauch und allem. Ja.
Ja. Na gut. Lass uns doch mal mit dem KI-Thema weitermachen. Es gibt da nämlich so ein paar Sachen, die wir besprechen müssen. Ich würde einmal gerne mit dir über KI-Musik reden und natürlich, weil das gehört einfach dazu, auch wenn wir damit vielleicht jetzt ein bisschen spät dran sind, Humane AI Pin und Rabbit R1. Nachdem wir so viel im Crewcast philosophiert haben, ob es der AI Pin wird oder nicht, haben wir ja jetzt die Antwort bekommen.
Ja, okay, dann lass uns mal mit dem AI Pin anfangen, ja?
Ja.
Weil es ist ja wirklich sehr sad. Also, ich muss sagen, ich hatte den auch bestellt. Weil ich es auch echt gerne für Deutschland ausprobiert hätte. Es wäre ein richtig abgefuckter Workflow gewesen, weil du musst dich bei dem AI-Pin, das ist auch sowieso scheiße, ne? Du musst dich da vorab, bevor du den zu Hause bekommst, musst du schon ein Abo abschließen. Das kenne ich auch nirgendwo, dass du irgendwo ein Abo abschließen musst, bevor das Gerät bei dir zu Hause ist. Aber nein, du musst das schon aktivieren im Bestellprozess. Und dann musst du dir quasi wie so einen eigenen Mobilfunkvertrag für den AI-Pin dann holen. Und wenn du es in Deutschland nutzen willst, musstest du dann halt noch Roaming bezahlen. Und das war irgendwie so lächerlich teuer. Irgendwie so, ich weiß es gerade nicht, aber $100 im Monat oder so, Roaming und dann, also es wären irgendwie 100 Euro Kosten im Monat gewesen, um das in Deutschland zu benutzen. Und ich hätte gedacht, komm, für ein Video kann man das mal machen.
Wenn man einen Sponsor hat, dann geht's vielleicht.
Ja, genau. Und dann habe ich dieses 700 Euro teure Gadget gekauft, was dann 100 Euro im Monat kostet, wenn es ankommt.
Oh mein Gott.
So, und ich war dann echt gespannt, weil wir waren eigentlich von der Idee ja ganz angetan. Und dann, wo jetzt diese ganzen Videos rausgekommen sind, ganz ehrlich, ich habe es gecancelt. Es ist ja wirklich, Es wäre einfach
ja, nur sad. Man kann ja der Diskussion jetzt auch nichts mehr hinzufügen, also ehrlich.
Es wäre einfach nur Geldverbrennung gewesen, wirklich.
Ja.
Aber ja, also um euch da mal noch auf den Stand zu holen, es ist halt, ich glaube, das größte Problem ist halt, es ist super, super langsam, das Gerät. Also es braucht halt wirklich lange, um zu antworten. Und es antwortet halt auch echt häufig einfach falsch. So. Mhm. Und das sind natürlich beides Faktoren, die das Konzept komplett kaputt machen. Ja. Also gerade, weil du kein Display hast, wo du etwas ja gegenlesen kannst, sage ich jetzt mal, musst du dem Inhalt natürlich auch trauen, dass es halt auch wahr ist, was dann gesagt wird. Und wenn es halt auch ewig dauert, nimmt es halt auch komplett den Spaß daran. So, du stehst vor irgendetwas, sag mir, wie viel Kalorien hier drin sind. Und dann stehst du da, und dann stehst du da, und dann stehst du da. Und dann, nach 10 Sekunden, ja, da sind so und so viel Kalorien drin. Und dann ist es auch noch falsch.
10 Sekunden? Also es hat ja teilweise eine halbe Minute bis Minute gedauert. Ja, also so 10 Sekunden ist ja noch nett gesagt. Und es ist ja, also wir sind ja so weit gekommen, dass MKBHD gesagt hat, das ist das schlechteste Produkt, das er jemals getestet hat. Und er hat viele Sachen getestet in seinem Leben. Es ging so weit, dass Leute ihm vorgeworfen haben, er hätte vor, die Firma in den Bankrott zu treiben oder whatever. Aber was willst du machen als Reviewer, wenn es so schlecht ist? Du kannst ja nicht sagen, ja, ist gut, wenn es scheiße ist. Und es ist ja offensichtlich scheiße. Es ist ja nicht mal eine philosophische Frage, wo man irgendwie sagt so, oh ja, man könnte das so oder so deuten oder bla bla bla. Nee, es ist so rein objektiv betrachtet, ist einfach nur schlecht.
Ja, es ist nicht so, dass du sagen kannst, so ja, wenn er halt chaotisch mäht, mein Rasen, ich hab die Zeit, es ist egal, Hauptsache das Endergebnis sieht gut aus, sondern nein, es ist halt einfach wirklich scheiße, so ja. Ja, und kannst du nichts dran rütteln.
Und ich kann mich dran erinnern, wie wir die letzten Jahre, wo das ganze Thema schon so langsam losging, wirklich immer gesagt haben, so, oh, das Konzept könnte so krass sein, es ist nur eine Frage, wie gut die KI funktioniert. Aber ich glaube, niemand von uns hätte damit gerechnet, dass die KI so schlecht funktioniert.
Ja.
Also es ist so, weil man kennt es halt von irgendwie ChatGPT oder anderen KI-Systemen so und dass der AI-Pin dann da so reinkackt, oh mein Gott.
Aber ich frage mich halt immer noch, warum haben sie dieses Gerät dann jetzt überhaupt rausgebracht? Das muss denen doch klar gewesen sein, dass das komplett gegen die Wand fährt. Also die Leute, die da bei Humane arbeiten, die haben ja das Gerät auch in der Hand und die müssen doch auch checken, dass das überhaupt nicht alltagsfähig ist.
Tja, weil ihnen die Zeit ausgeht. Sie haben ungefähr noch, lass mich in den Kalender schauen, 6 Wochen Zeit noch, dann ist das Produkt eh komplett irrelevant.
Warum?
Weil in 6 Wochen WWDC ist, dann stellt Apple neue Siri vor mit KI und dann ist ciao, dann ist vorbei. Weil das größte Problem, und das hat man ja jetzt auch mit dem Rabbit gesehen, diesem anderen KI-Handheld, so das größte Problem, was dir dann beim Benutzen richtig doll auffällt, ist, dass alles, so fast alles, was du mit der KI machen willst, eigentlich Zugriff auf dein restliches digitales Leben braucht, um Sinn zu ergeben. So, du kannst jetzt nicht, so das Beste war eigentlich, texten, mit Leuten kommunizieren. So, ja, ruf den an, schreib dem eine Nachricht, bla bla bla. Das läuft ja beim AI-Pin auch bei einem Rabbit irgendwie so um 5 Ecken, bla, und dann schickt er dir von der eigenen Telefonnummer eine SMS oder bla. Aber das Ding ist ja, dass du realistisch betrachtest, eh nie an den Punkt kommst, wo das Gerät dein einziges technisches Gerät ist. Sondern du wirst ja zumindest in absehbarer Zeit immer noch ein Smartphone haben. So, und auch langfristig ist es so, dass es die wenigsten geben würde, die dann sagen, okay, ich gebe mein Smartphone komplett auf für diesen PIN. So, und solange das der Fall ist, müssen diese Geräte zusammen funktionieren. Und nichts funktioniert mit deinem Smartphone besser zusammen als dein Smartphone. Und wenn du jetzt an sowas denkst wie ein KI-betriebenes Siri, das nicht nur vielleicht auf deinem Handy sitzt, sondern auch auf deiner Smartwatch, über deine AirPods erreichbar ist oder whatever. Ja, ist der direkte Zugang etwas, das einen AI-Pin niemals schlagen können wird. Niemals.
Ja, und dann kommt Apple noch mit, mit Security und Datenschutz um die Ecke.
Ja. Und es ist ein Gerät, das selbst dann noch funktioniert, wenn du aufhörst. Was? $20 im Monat? Was kostet das im Monat? normal.
Ich weiß es gerade nicht. Ich kenne nur, dass es in Deutschland halt lächerlich teuer war durch das Roaming. Aber ich glaube, $20 oder irgendwie sowas war das,
in ja. In USA $20 im Monat für die eigene Internetanbindung vom KI-PIN und von allem. So, das ist sowas. Wenn du aufhörst, das zu bezahlen, bist du beim AI-PIN an einem Punkt, wo dein tolles 700-Euro-Technikgerät ein Briefbeschwerer wird. Ja. Es ist dann nicht so, dass Funktionen fehlen. Es funktioniert dann nicht mehr.
Ja.
Und das ist halt auch.
Das finde ich schon bei so einem Aura-Ring schwierig. Weil bei dem ist das ja auch so, dass du monatlich, ich glaube, 7 € bezahlen musst. Und wenn du die nicht bezahlst, kannst du ihn zwar nutzen, aber dann fehlt halt die Hälfte von deinen Daten, also die oder Statistiken. Und das ist ja auch schon so. Wenn du das nicht mehr bezahlst, kannst du den zwar weiterverkaufen, aber es ist schon sehr essentiell bei diesem Produkt, das Abo zu haben. Und das wäre bei dem AI-PIN ja noch viel, viel krasser.
Das wäre komplett Katastrophe. Und der Rabbit R1, so, der macht es zwar besser, der kostet einmalig $200. Und das war's dann, kein Abo, kein Nothing. Aber auch das Gerät, so das Feedback von den meisten Reviewern ist so, das müsste eine App sein. Als App wäre es besser. Statt als einzelnes Gerät.
Und das Lustige ist, es ist ja eine App.
Es ist ja eine App, aber auf einem zweiten Gerät so am Ende des Tages. Und
aber hast du das gesehen, dass Leute die Rabbit-Oberfläche auf also
nein.
Doch,
wirklich?
Es ist eine App. Es ist literally ein Android-Gerät, wo das halt drauf läuft.
Du kannst die APK flashen und fertig.
So einfach nicht, aber es hat jemand hinbekommen, das auf dem Android-Phone halt laufen zu lassen.
Ja gut, ich meine, hab ich gesagt, ja gut.
Es ist literally, die haben eine App entwickelt und dann ein Gerät dazu gebaut.
Traurig.
Ja.
Tja.
Das ist gut. Das Problem mit Apps. Keiner will Geld für Apps ausgeben. Aber $200 für ein Rabbit Air One?
Ja, vor allem mit coolem Teenage Engineering Design, so, okay. Und das Ding ist, bei dem AI-PIN war ja noch der Reiz, dass es keine App ist, dass du dein Smartphone halt weglassen kannst. Es ging nicht, also Smartphone ersetzen und so war immer das große Thema, was sie auch selber irgendwie in den Raum gestellt haben. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass du dein Smartphone nicht immer brauchst. Sondern sagen kannst, gut, ich befreie mich aus den Schlingen meines Smartphones und nutze jetzt stattdessen diesen PIN. Aber wenn es halt mit so vielen Nachteilen verbunden ist, dann will ich doch wieder die Schlingen meines Smartphones wieder haben. Und ich finde, das ist eine Sache, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert und ich habe auch leider noch kein Review dazu gesehen, wie gut die Meta-KI auf der Brille funktioniert. Aber ich habe diese Brille mal ausprobieren können. So Meta hat ja gemeinsam mit Ray-Ban eine smarte Brille entwickelt, die auch eine Kamera und Lautsprecher und so ein Kram drin hat. Und ich konnte diese Brille mal aufsetzen und ausprobieren. Und ich muss sagen, ich war hart geflasht davon, wie gut es ist. Und von allem, was man von der Meta-KI generell bisher gesehen hat, scheint die ja auch eher gut zu sein. Und die Kombination ist halt tödlich. Das ist dann halt der Moment, du hast halt ein Gerät, das ist mit deinem Smartphone verbunden, das hat irgendwie auch Zugriff, so, das ist dasselbe wie die Apple Watch. So, das ist dann so halt, die hat diesen Zugang, der so viel wert ist, dass es genau das erreichen kann, was der AI-PIN wollte, aber in so viel besser und das ohne monatliche Kosten, ohne Zusatzkosten. Das sind Sachen, so wenn du jetzt eine Apple Watch und ein iPhone besitzt, kommt dieses Update diesen Herbst, kostet nichts und es ist da.
Und wie so, sicher ist das, dass das kommt?
Digga, 12 von 10 sicher. Also da fresse ich einen Besen. Also der Apple Software Head of irgendwas, keine Ahnung, irgendein großrangiger Apple-Mitarbeiter, hat ja auch schon getwittert so, ja, WWDC wird absolutely incredible mit A und I groß geschrieben. Also die fahren die komplette KI-Offensive. Alleine, dass sie schon beim MacBook Air aus absolut hirnrissigen Gründen angefangen haben zu behaupten, dass es der beste KI-Laptop aller Zeiten wäre. So, weil sie diesen Druck spüren, dass sie da abliefern müssen. Also, wenn sich dieses Jahr nichts an Siri ändert, dann nie. Dann ist der Zug abgefahren.
Dann wird das eingestampft.
Nee, also sorry, das muss jetzt wirklich.
Ja, das ist true. Ich bin mal gespannt, wie gut das dann wird. Weil man merkt es ja jetzt schon, man merkt es ja schon sehr stark, dass dieses KI-Feld, das ist einfach wilder Westen gerade. Es gibt halt ultra gute Anwendungen, es gibt aber auch echt viel Scheiß, der halt einfach nur mit KI irgendwie durchgewunken wird. Und da bin ich mal gespannt, wie
das unterhältst du dich? Unterhältst du dich manchmal mit ChatGPT Voice?
Nein.
Kann ich sehr empfehlen. Pack dir das mal als Widget auf den Lockscreen vom Handy oder so. Es ist eh gratis, also muss, wenn du jetzt nicht die neueste Version verwenden willst, ist eh gratis sogar. Kannst du einfach draufpacken und du kannst dich halt unterhalten. Du musst nicht tippen, du musst nur sprechen und den Antworten lauschen. Die sind schnell, sehr viel schneller als der Humane AI Pen und sie sind in der Qualität von ChatGPT, die mittlerweile halt brutal ist. Ja. So, und es ist, also das ist halt auch ein ganz anderer Workflow. Ich finde, das ist so vom Gefühl, ich mache das so gerne, wenn ich eine komplexe Frage habe, zu der ich eine Antwort suche oder sonst was, kurz auf meinem Lockscreen auf dieses Widget tippen, dann geht das auf, ich laber mein Handy voll mit irgendwelchen halbbrüchigen Sätzen, die komplett vollidiotisch zusammengestammelt sind, so wie ich halt auch irgendwie einen anderen Menschen fragen würde. Ja, bla, wie ist denn das eigentlich hiermit und damit? Kriegst du schnell deine Antwort, stellst du eine Nachfrage, kriegst eine smarte Antwort auf deine Nachfrage. Und klar, auch ChatGPT halluziniert. Das passiert. Nimm nicht alles, was der sagt, für 100% Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aber um einen groben Eindruck davon zu bekommen, wie die Antwort auf irgendein Thema ist, wirklich toll. Super, super gut. Und wenn das irgendwann nicht mehr ChatGPT ist und eine extra App und bla, sondern ich auch meine HomePods so ansprechen kann und meine Apple Watch so ansprechen kann und meine fucking AirPods so ansprechen kann, dann ist halt Game Over. Dann ist wirklich, das ist mächtig. Das ist mächtig. Du hast halt so einen unfassbar direkten Draht zur künstlichen Intelligenz.
Ja. Und Apple und Google haben da halt so einen Vorteil, weil sie halt einfach das Betriebssystem kontrollieren und halt ihre künstliche Intelligenz halt in eine Position bringen können, die halt wirklich so nah an den Leuten ist. Du musst keine App oder irgendwas installieren. Es ist einfach direkt da auf deinem Gerät. Und das ist natürlich für ChatGPT so mittelfristig gesehen schon noch eine Hürde, die schwer zu überwinden ist. Also die können ja durch die Kooperation mit Microsoft halt maximal auf Windows Phone, also auf Windows Phone nicht, aber auf dem Windows-Rechner irgendwie im System integriert sein.
Ja, ist ja schon, ne, mit Copilot und Kram. Die sind ja da, was das angeht, sogar aktuell vorne. Aber der große Unterschied ist halt auch, jetzt zum Beispiel, den jetzt Apple auch im Vergleich zu Microsoft hat, dass sie das querfinanzieren können. Apple hat so viel Geld und verdient auch so viel Geld mit ihren anderen Services und damit, dass Leute das kaufen, so die Geräte und die Profitmargen dort so groß sind, dass sie sagen können, ja, Update, Siri kann das jetzt einfach. So, ich meine, es könnte ja auch sein, dass sie Siri Plus einführen und das kostet dann monatlich oder ist dann in deinem Apple One-Abo drin, so who knows, vielleicht. Aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie es einfach gratis raushauen, um diese Machtposition so brutal auszunutzen, wie es nur irgendwie geht.
Ja, safe. Und glaube ich auch, dass es so kommt. Und dann ist es natürlich eine Hürde, weil klar, bei Windows kannst du es halt auch nutzen direkt im Betriebssystem, aber du hast ja dein Handy halt bei dir, nicht immer dein Laptop.
Ja.
Ne? Also bis dein Laptop aufgeklappt ist und du dann da die Frage stellen kannst, hast du es natürlich auf dem Handy viel schneller gemacht. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch auf dem Laptop super praktisch ist, gerade wenn du halt am Arbeiten bist, auf jeden Fall. Aber so für die kleinen alltäglichen Fragen wird's, glaube ich, da sehr, sehr, sehr stark oder wird's einen sehr großen Vorteil für Google und Apple geben.
Mhm.
Ja. Eigentlich sad. Eigentlich müsste da auch von der EU dann nochmal sowas durchgeboxt werden, dass du den Sprachassistenten für das Gerät dir selber aussuchen kannst, so wie Suchmaschine quasi.
Ja, die haben ja jetzt auch das mit dem Browser durchgeboxt. Das fand ich auch witzig. Da ist ja jetzt irgendwie iOS-Update gewesen, du startest dein iPhone neu und dein iPhone fragt dich, welchen Browser möchtest du verwenden? Ja, das wollte Apple so. Das haben die freiwillig gemacht. Nee, Quatsch, war natürlich EU-Regelung, die sie dazu gezwungen hat. Und ich fand es witzig zu sehen, dass dann im Netz teilweise Apple-User sich darüber beschwert haben, dass sie von ihrem iPhone mit dieser Frage genervt werden. Das war einfach so, Ticker, so, du beschwerst dich darüber, neue Freiheiten zu bekommen. Gut, dann ist der Zug wirklich komplett abgefahren.
Ja, dann bist du aber richtig locked im goldenen Käfig. Du willst einfach nichts mehr anderes. Ja.
Ja, du kannst ja Safari nehmen, ist ja kein Thema. Ich habe auch Safari genommen. So. Dude, aber beschwer dich doch nicht darüber, dass du es dir aussuchen darfst. Und sogar darauf hingewiesen wirst, dass du es dir aufsuchen darfst.
Ja. Aber das muss halt auch bei Sprachassistenten kommen.
Ach ja.
Aber da muss dann erstmal die EU pushen. Das ist genauso wie ZDF Mediathek auf dem Tesla. Das kommt erst, wenn sie gezwungen werden. Ist ja ganz klar.
Ja, sieht man ja auch an der ganzen Drittanbieter-App-Store-Geschichte und so, wie sie da jetzt doch wieder geschafft haben, durch die Hintertür ihre Gebührchen und Kram wieder einzuführen und dass sie doch die Apps kontrollieren. Und, naja, geht trotzdem in die richtige Richtung.
Ja, aber Felix, ein Thema bleibt noch, oder? In puncto KI, du wolltest noch über Musik sprechen.
Ja, hast du dich da mal mit auseinandergesetzt auch, mit diesem Suno und Udio? Was jetzt rausgekommen ist?
Ich habe das nur am Rande mitverfolgt. Das hat es ja sogar schon ganz in den kompletten Mainstream-Medien geschafft. Ich habe da irgendwie abends dann mal irgendwie eine Sendung gesehen, ich glaube Spiegel TV oder irgendwie was, wo das schon ein Thema war, wo du halt einfach deine Tracks dann halt selber erstellen kannst, einfach mit ein paar Text-Inputs und dann kriegst du halt einen Song raus, ja.
Ja, wir sind, also über KI-Musik hatten wir es ja auch vor einem Jahr schon mal im Crewcast, aber wir sind halt jetzt an einem Punkt angekommen, wo es zwei Services gibt, die kostenlos verfügbar sind für jeden, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest noch, wo du mit einem Satz einen ganzen Song kreieren kannst. Schreib Genre, Thema, der macht den Text für dich, der macht die Melodie für dich, Mixing, Mastering, alles. Du gibst einen Satz ein, hast eine fertige MP3 nach unter einer Minute. Also wirklich schnell auch und in brutaler Qualität. Also natürlich gibt es auch hier und da Hit or Miss und es wird noch besser, wenn du deinen Text selber eingibst. Ich würde sagen, die Lyrics sind noch die größte Schwachstelle.
Mhm.
Aber das musikalische Niveau, das dort erreicht wird, ist insane. Und deswegen ist auch die Diskussion darüber gerade so groß, weil es jetzt das erste Mal ist, dass wirklich eine große Menge an Medienschaffenden wirklich sich überlegen müssen, ob ihre Jobs noch eine Zukunft haben. Weil nicht jeder Musiker, der in der Branche tätig ist, ist Billie Eilish und packt seine Songs auf Billboard Platz 1 und zieht sich die Millionen. Es gibt so viele Musiker, die für irgendwelche Content-Library-Plattformen Musik produzieren oder für irgendwelche Stock-Plattformen und bla. Und es ist jetzt einfach so durch, weil wir jetzt schon an einem Punkt angekommen sind, wo es auch so für so YouTube-Hintergrundmusik und so einfach gar keinen Sinn mehr macht, eigentlich echte Musik zu verwenden, weil du eine vergleichbare Qualität, aber Entschuldigung, bin aber noch so ein bisschen.
Also auch krank, so solche Sachen wie Epidemic Sound und Co.
Ja, das ist Quatsch.
Du kannst dir dann einfach deinen eigenen Track einfach kurz erstellen lassen. Ich mache gerade das Review dazu und ich bräuchte jetzt einen Track, der Song. So und so und dann lässt du dir den einfach
und
erstellen.
Genau, und bei Sekunde 34 soll dann der Drop sein, bitte.
Ja.
Wie lang fummelt man bisher so in Final Cut rum, um dann irgendwelche Songs zu erweitern oder zu kürzen oder bli und bla und die dann thematisch an die richtige Stelle zu bringen, ist vorbei jetzt einfach. Und das ist schon krass. Das ist schon krass und bringt auch viele Leute an eine sehr philosophische Frage, weil anders als diese Bildgenerierung, die wir ja jetzt schon hatten, hittet KI, glaube ich, als Musik als Kunstmedium nochmal anders. Weil Musik dich noch mehr als Bilder wirklich was fühlen lässt. Und bisher war dieses Gefühl irgendwo immer basiert darauf, das ist jetzt ein anderer Mensch, der mich das fühlen lässt. Und jetzt bist du an einem Punkt, wo auch ein Computer dich echte Gefühle fühlen lassen kann. Und ich habe so viele von diesen Songs gehört, da sind Ohrwürmer dabei ohne Ende. Da sind Sachen dabei, wo ich mir denke, boah, geiler Song. Die Frage ist natürlich, weil alles, was die bisher gemacht haben, ist ja basierend auf bestehender Musik. So, das ist jetzt alles ein Remix von Musik, die wir bisher schon hatten. So, wie innovativ kann diese KI-Musik sein mit zukünftigen Sounds. Aber am Ende des Tages, wenn man ehrlich ist, Menschen machen es nicht anders. Hören sich Musik an, die existiert, remixen die irgendwie und zack, ist ein neuer Sound da. Also, wir werden
sehen. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, vielleicht nicht jeder Künstler, aber schon sehr, sehr, also die meisten.
Ja.
Großteil. Und ich sag dir, das wird auch bei Video und allem Möglichen kommen. Also, ja. Felix, wir müssen hier die nächsten Jahre noch durchballern, solange es noch geht.
Schnell noch ein paar Placements raushauen. Dann, dann schön im Haus irgendwo niederlassen und dem Rasenmäher-Roboter bis an sein Lebensende dabei zugucken, wie er seine chaotischen Runden zieht und sich denken, ja. Oh, Gott sei Dank bin ich noch vor dem KI-Boom erfolgreich geworden. Ja, ganz ehrlich, ich finde, das ist auch so ein Ding. Ich will jetzt hier nicht politisch werden, das ist so. Aber man müsste jetzt eigentlich mal wieder über so Diskussionen wie bedingungsloses Grundeinkommen und so ein Kram, müsste man mal wieder anfangen, drüber zu reden. Ne? Also das ist so, ich sag jetzt nicht, dass es das ist, aber es könnte es sein und es wird zumindest sehr, sehr wichtig, irgendwie so eine Lösung dafür zu finden, wie wir in Zukunft damit zusammenarbeiten, weil es wird unsere Welt schneller umkrempeln, als uns lieb ist. Vielleicht nicht an allen Stellen, vielleicht ist es dann eine Farm von 1000 Indern, die da in ihrem Office sitzen und da Musik machen. Aber am Ende des Tages so, ja, ist schon wild, was
das
da passiert.
Das wäre ein geiler Plot-Twist. Aber wie schnell machen die Musik?
Ja, nie so schnell. Das ist ja auch das Krasse. Ein echter Künstler kann gar nicht so schnell Musik machen wie diese KIs. So, ja. Dein Output als Künstler, wenn du jetzt so Stock-Musik machst für so Creative-Plattformen wie so Epidemic Sound und so ein Kram, du kannst halt am Tag vielleicht 1, 2, 3 Songs machen und die KI macht dir einen Song pro Minute. Easy.
Aber die Frage ist halt echt, wie das rechtlich aussieht. Ne? Also zum Beispiel jetzt, wenn du das auf YouTube als Hintergrundmusik nutzt, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist halt die Frage, ob YouTube da irgendwann mal sagen kann, so yo, das ist hier von dem und dem abgekupfert.
Ich glaube, was jetzt als erstes passieren wird, ist auch so generell, dass viele Musiker anfangen werden, KI zu nutzen, um sich inspirieren zu lassen. Also du generierst irgendeinen Song, hörst ihn dir an, pickst Sachen raus, die dir irgendwie gefallen, remixst es nochmal, spielst es selber ein, bliblablub und nutzt es einfach so als Brainstorming-Tool auch. Ich glaube, das wird ganz viel kommen. Und auch so Sachen, dass du halt so zusammen mit der KI Musik machst. Aber langfristig sehe ich das schon auch kommen, dass so komplett autarge KIs die Charts stürmen und so, wird schon witzig. Aber auch krass. Und das Heftige ist, schau mal, als Musiker ist ja klar, dass dir das irgendwo auch Angst macht. Verstehe ich ja total. Deswegen haben ja auch viele und auch hochrangige Musiker so einen offenen Brief unterschrieben, dass diese Firmen das jetzt mal mit der Entwicklung von den Musik-KIs sein lassen sollen und zumindest auch nicht mehr ihre Musik benutzen dürfen, um die KIs zu trainieren. Ja, aber realistisch betrachtet hättest du auch einen Brief an die Sonne schreiben können, dass die morgen bitte nicht mehr aufgehen soll. So, es wird nichts bringen. Weil selbst wenn du jetzt irgendwie auf US-Ebene oder so es schaffst, dass da irgendwie die Entwicklung von solchen Systemen eingestellt wird. Digga, die Katze ist doch aus dem Sack. Die Menschheit hat begriffen, dass das geht. Das kommt jetzt. Wenn es Amerika nicht macht, macht es Asien, wenn es Asien nicht macht, macht es Europa. So, irgendwo wird es immer eine Wirtschaft geben, die das dann zulässt, dass sowas entwickelt wird und dann kommt das. So, und wenn du vorne sein willst in diesem Race, musst du Vollgas geben. Du hast eigentlich keine andere Option.
Ja, ist halt echt so. Und wenn es dann einfach ein zu gutes Tool ist, wird auch jeder Künstler, selbst wenn er es eigentlich verachtet, da auch in einem stillen Moment sich das mal runterladen und es benutzen und sich dann vielleicht denken, schreibe ich mal meinen Namen drauf und let's go.
Einfach so komplett faken. Ja, ich habe das gemacht.
Ja, oder es halt noch ein bisschen abwandern. Ist ja alles, es wird wahrscheinlich wie bei ChatGPT sein. Du lässt dir deine Masterarbeit raus. Ach komm, hier noch mal ein paar Zeilen, dies, das.
Solange wir aber noch in einer Ära sind, wo auch Menschen sehr erfolgreich Musik machen, geht noch ein kleiner Shoutout raus an das neue Trettmann-Album Your Love is King. Sehr, sehr dope, hat mir wirklich gut gefallen. Ich habe tausende Ohrwürmer von diesem Album. Gönnt euch das mal rein, wenn ihr irgendwie Hip-Hop und Trettmann mögt. Aber gut, ich würde sagen, in dem Sinne sind wir raus, oder? Das war's. Vielen Dank, Leute, fürs Zuhören bei dieser Episode. Wir sehen uns.
Wir hören uns dann früher wieder als beim letzten Mal.
Genau, es wird nicht so lang dauern. Das können wir versprechen. Also macht's gut.
Ja.
Und bis dahin.
Gut. Ciao. Haut rein, Leute. Ciao.
Ah, und dann bin ich auch gesund.
Ja.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. Take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap? Growing up is just a trap.
Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.